Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass wir es so weit bringen, liebe Conny?
Unfassbar! Buongiorno!
Buongiorno, die 100. Folge von ja. Iswas Hase, das ist ja der Hammer.
Das ist der absolute Oberhasenhammer.
Der Oberhasenhammer, das muss gefeiert werden und zwar mit einem ganz besonderen Gast. Er ist, das kann man mit Fug und Recht sagen, ein Weltstar der Popmusik, eine Stimme, die Generationen begleitet hat, mit über 125 Millionen verkauften Platten, gehört dazu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands als legendärer Duett, aber auch als Solokünstler und Entertainer ist er nach wie vor unglaublich erfolgreich, von Disco-Hits bis Schlager. Wir freuen uns, Conny, auf einen ganz besonderen Freund unseres kleinen, feinen Podcasts.
Du hast doch was vergessen, er kann sogar kochen. Thomas Anders ist da.
Moin. Ach, ihr seid so lieb, aber ich bin schon wieder fast ein bisschen verklemmt. Also wenn ich das alles höre, was so um Gottes Willen, und ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich bei der 100. Sendung dabei sein darf, finde ich großartig.
Ja, mehr als verdient. Wir fühlen uns geehrt, Thomas, großartig.
Absolut.
Gibt es irgendwas in deinem Umfeld, das schon mal 100. Jubiläum gefeiert hat?
Ja. Ich kann euch sagen, nächste Woche ich mit meinem Podcast.
Du bist ja auch ein Podcast-Kollege, ganz genau. Wie läuft's?
Das läuft eigentlich ganz gut. Es macht wahnsinnig viel Spaß, es zu machen. Aber das können wir bestimmt bestätigen, ohne jetzt großartig schlechte Stimmung zu machen. Es ist schon sehr viel Arbeit, ne? Also das hört sich immer so blauder und alles ganz nett. Man muss immer etwas recherchieren und man muss Zeit haben. Und ich natürlich gerade, weil ich ja weltweit unterwegs bin, manchmal irgendwo 2000 Kilometer weit weg, 3000 Kilometer weit weg und mache dann noch irgendwie aus dem Hotelzimmer einen Podcast mit Andreas Kunze. Also das, aber am Ende die Spaß überwiegt.
Also ihr macht das sogar auf Englisch, oder? Ist das richtig?
Das mache ich nicht mehr. Es war geplant, also wir hatten die ersten Folgen, aber ich habe dann ganz groben Denkfehler gemacht, denn Musik hören ist natürlich etwas anderes, als wenn jemand vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in Asien oder in Südamerika gar nicht Englisch spricht und mir dann irgendwie eine halbe Stunde zuhören soll, wenn ich Englisch rede und versteht kein Wort. Ist das doof? Finde ich.
Ja.
Deshalb habe ich gedacht, komisch, weil wir haben ja gesehen, dass halt eben der deutsche Podcast sehr erfolgreich läuft, aber beim Englischen zuckte es nicht. Und wir sagen aber, der englischsprachige Markt ist doch viel größer. Hängt einfach damit zusammen, dass man einfach die Sprache nicht versteht. Das heißt ja nicht, nur weil man Sherry Sherry Lady singen kann, spricht man fließend Englisch.
Ja, richtig, richtig. Du müsstest aber auch eigentlich schon an die 100 Songs mindestens gemacht haben, oder?
Ich habe in meinem Leben, das hat mein Fan recherchiert, da war ich total baff, bis Mitte des Jahres kommen immer mehr dazu, über 550 Songs veröffentlicht.
Wow. Ja. Also fünffaches 100er Jubiläum.
Und ich kann euch, und das ist jetzt wirklich, wirklich ganz im Ernst, ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern. Da sind manchmal Songs dabei, wo ich sage, das kann ich nicht sein. Ich kenne den Song überhaupt nicht mehr. Aber in der Tat, also bei über 550 Veröffentlichungen, da sind ja noch andere Songs, die nicht veröffentlicht wurden. Aber so in einem Künstlerleben von über 50 Jahren Bühne, da kommt schon mal was zusammen.
Das heißt, dir geht es manchmal auch so wie uns. Du erlebst ja auch sehr, sehr viel. Du guckst dir vielleicht manchmal Fotos an, wie wir uns manchmal Sendungen angucken und denken, ach echt, da war ich wirklich dabei?
Ja, das passiert mir öfter. Ich meine, ich muss mich hier wirklich auch konzentrieren, wenn ich die Bilder aus den 80ern sehe, dass ich sage, ich war das.
Ja, sagen wir mal so, du hattest einen individuellen Look damals, wenn man es mal so ausdrücken will.
Das ist ein ganz anderer Mensch.
Ja, stimmt.
Ich verstehe es überhaupt nicht. Also irgendwann, ist schon ein bisschen her, da lief mal wieder im Fernsehen so eine Doku. Und mein Sohn, der war damals, glaube ich, 12. Und der guckt mich an und sagte, Papa, bist du das? Und dann sagt sie zu ihm, Junge, du musst jetzt stark sein. Ja, ich bin's.
Ja, da muss viel erklärt werden.
Werbung.
Wir freuen uns riesig, einen neuen Partner an unserer Seite zu haben. Und ich wette, viele von euch kennen ihn bereits. Es ist Südtirol. Wer schon mal in dieser traumhaften Region Norditaliens war, der weiß, dass es dort nicht nur um wundervolle Landschaften und faszinierende Kultur geht, sondern auch um außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Denn Genuss spielt in Südtirol eine ganz besonders große Rolle. Es gibt viele regionale landwirtschaftliche Produkte, die auf diesem kleinen, aber einzigartigen Fleckchen Erde wachsen. Ob frische Äpfel, erlesene Weine oder feine Milchprodukte, sie alle werden vor Ort mit höchsten Qualitätsstandards, jeder Menge Leidenschaft und im Einklang mit der Natur produziert. In Südtirol nennt man das Qualität fürs Leben. Schaut gern doch mal beim nächsten Einkauf, welche Produkte aus Südtirol ihr im Supermarkt findet und gönnt euch ein Stück Südtiroler Genuss. Mehr Infos zu den köstlichen Spezialitäten findet ihr in unseren Shownotes. Sag mal, was ich mich gefragt habe, es ist ja im Moment, geht auch wieder durch die Medien dieses Thema ESC. Eigentlich müssten wir ja sagen, wir brauchen da jemanden wie dich. Ist man da eigentlich in irgendeiner Form mal auf dich zugekommen, auch bei dem Thema?
Ich habe auch mal beim Vorentscheid mitgemacht. Das war 2006. Und da war es in Hamburg und da war doch die legendäre Panne, wo doch zweimal mein Playback zum gleichen Zeitpunkt, zur gleichen Sekunde feststand. Also
okay. Das
lief einfach nicht mehr weiter. Das ist natürlich doof der Live-Sendung, wenn du einen Wettbewerb drin steckst. Aber ich habe es halt eben mit Fassung getragen. Aber doch, man ist schon mal auf mich zugekommen. Aber ich glaube, da ist ja so ein bisschen das Problem, die Fallhöhe für sehr, sehr bekannte Künstler ist einfach zu groß. Und ich hatte auch nicht so den Mut, jetzt da für Deutschland mitzumachen.
Ja, das wäre doch was für so ein europäischer Kochwettbewerb, Conny.
Ja, es gibt ja mehrere europäische Kochwettbewerbe. Der bekannteste ist mit Sicherheit der Bocuse d'Or. Und ich glaube, ich will da auch nicht mehr hin.
Ist das ähnlich von der Fallhöhe?
Ja, ich glaube, also heute sehe ich das natürlich sehr entspannt, aber das Ding zu holen, ist schon was Großes, ist aber auch mit sehr klassischer französischer Küche verbunden.
Was glaubst du denn, Thomas, fehlt uns musikalisch, um da ein bisschen erfolgreicher zu sein?
Ich glaube, wir gehen da, wenn ich mir das erlauben darf, wir gehen da ein bisschen zu verkopft dran. Wir versuchen halt eben aus den momentanen Musiktrends irgendwie einen Song zusammenzubasteln, wo von allem irgendetwas drin ist und am Ende fehlt aber das Herz. Also interessanterweise, die erfolgreichsten Sachen, die wir ja dann hatten, das war ja immer sehr authentisch. Und wenn das konstruiert rüberkommt, dann fehlt einfach das Herz. Ich meine, wir sehen auch, es war eine großartige Aufführung damals vor einigen Jahren bei Michael Schulte, der ja auch gar nicht schlecht abgeschnitten hat. Und das hat sofort berührt. Und ich glaube, bei Lena damals war es dieses ja, verrückt, aber sie war so, wie sie nun mal ist. Und so war sie auch auf der Bühne. Und oft sind aber die Titel zu konstruiert. So nach dem Motto, der Sound ist jetzt in, das war da eine Nummer eins, das und das Thema muss behandelt werden. Ich glaube, das ist viel zu viel nachgedacht.
Vielleicht schreckt es auch die richtig Guten grundsätzlich ab, überhaupt daran teilzunehmen, diese Fallhöhe, die du erwähnt hast.
Klar.
Ja, aber ich glaube, Nee, Thomas, sag du. Nee, ich wollte nur gerade ganz kurz eine Brücke auch zur Kulinarik mal bauen. Da ist ja genau das Gleiche, dass ich manchmal denke, diese ganzen Michelin-2-3-Sterne-Köche gehen irgendwann zu verkopft dran. Und da fehlt einfach die Leichtigkeit und dann sage ich, mach's doch einfach mal lecker. Und ja, aber das sind Kunstwerke, ohne Frage. Und da ist ganz, ganz viel gedacht, da ist ganz viel Technik, da ist unfassbar toll. Aber so richtig glücklich macht diese Küche auch nicht. Und deswegen.
Das ist eine Frage, die mir jetzt kommt und gerade bei dir, Conny. Ich bin jetzt niemand, der einmal die Woche Sterneküche oder sowas isst, aber wenn ich halt eben schon mal in diesen Höhen bin und wir haben ja bei uns um die Ecke von Koblenz ist ja auch das Purs, Das ist ja auch 2 Sterne. Da frage ich mich manchmal, wie viele Wochen haben die daran gesessen und ausprobiert, um irgendwelche Geschmacksrezeptoren zu wecken und dahin zu kriegen und das zu kreieren. Das ist ja total beyond Kochen. Das ist ja was ganz anderes plötzlich geworden.
Mhm. Sehe ich auch so.
Aber da bist du doch auch jemand, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau kocht und das sicherlich nachvollziehen kann,
Quatsch.
Thomas. Du warst 2021 bei uns das letzte Mal und hast damals schon ordentlich was drauf gehabt in der Küche. Hast ja auch eine Kochshow gehabt, hast Kochbücher geschrieben, hast sogar jetzt deine eigene Gewürzlinie, du machst Wein, alles Mögliche. Also hast du deine Skills nochmal deutlich gesteigert von 2021? Was würdest du sagen?
Nee. Kann ich zugeben, habe ich nicht. Ich glaube, es ging mir ziemlich leicht von der Hand in Zeiten von Corona, weil ich einfach Zeit hatte. Mhm. Und Übung macht halt eben in Anführungszeichen den Meister. Und die Zeit habe ich nicht mehr. Also wenn ich jetzt vielleicht 2-3 Mal im Monat dazu komme zu kochen, ist das ziemlich realistisch. Und bei Corona habe ich jeden Tag gekocht. Ja. Und das ist einfach so, wenn man das nicht so oft macht, dann verliert man plötzlich auch Dinge. Und ich muss dann plötzlich wieder das Kochbuch rausnehmen. Also ich koche nach wie vor sehr, sehr gerne und probiere auch immer aus. Aber wenn ich von der Reise nach Hause komme, bin ich ganz ehrlich, gehe ich auch lieber mit meiner Frau irgendwo in Essen, als dann abends nochmal am Herd zu stehen.
Da rosten die Skills etwas ein. Aber du hast ja gerade erwähnt, du bist viel auf Tour, viel unterwegs. Gibt es eigentlich so ein Gericht, das du richtig doll vermisst, wenn du auf Tour bist und dich auch immer schon wieder auf zu Hause freust?
Ja, ich liebe aus meinem aktuellen Kochbuch, das ist Hähnchenbrust gefüllt, also Tacos gefüllt mit einer Hähnchenbrust, die mariniert ist. Das mit einer Mango- oder Melonensalsa. Ja. Also so ein bisschen leicht scharf und das ist total lecker, weil es ist einfach mal was anderes als so einen normalen Salat. Es ist also Melone und Gurke ist drin und Apfel. Ist auch drin. Und das so mit einer leicht scharfen Dressing. Und dann eben das Hühnchen ist mariniert mit Honig und mit etwas Paprika, mit ein bisschen Kreuzkümmel. Und das wird dann angebraten und durch die gewärmte Taco-Shell kommt so ein Crunch rein. Das hat für mich etwas crunchig Erfrischendes. Also das ist, glaube ich, wenn ich nach Hause komme, ist immer das erste Gericht, was ich wieder mache.
Das klingt lecker, ne?
Oh, ich habe jetzt auch Hunger.
Hast du sowas auch? So ein Gericht, wo du sagst, jetzt freue ich mich endlich mal wieder in meinem Laden. Muss ja nicht zu Hause sein, sondern einfach jetzt komme ich zurück in meine Hood und kann da in meinem Laden endlich das wieder essen.
Du, ich habe ja meine absolute Lieblingspasta ist und bleibt ja Spaghetti Vongole. Und die kann ich 24/7 essen und da freue ich mich immer. Also das war zum Beispiel auch oft, wenn ich aus Shanghai zurückkam, jetzt eine Spaghetti Vongole. Und die ist ja auch schnell gemacht, das liebe ich ja auch, dass es solche großartigen Gerichte gibt, die in der Zeit, wo die Spaghetti im Wasser ist, fertigzustellen ist. Und von daher, ja klar, ich glaube, das hat jeder.
Mhm. Und als Geheimtipp, Thomas, würdest du, wir wissen ja, dass du in der Nähe von oder in Koblenz wohnst, in der Region, du hast gerade schon ein Restaurant erwähnt. Gibt es da noch so ein, zwei, die du da als Geheimtipp hast, wo du gerne hingehst?
Ach, wenn ich jetzt einen nenne, dann habe ich bei den anderen Hausverbot. Das ist immer so eine schwierige Frage, dass man nicht ins Fettnäpfchen fällt.
Ja, das stimmt.
Also wir haben so unsere Stammlokale und man hat so in jedem Lokal eigentlich, was geht, immer so sein besonderes Gericht. Ja, also in dem einen Lokal esse ich dann am liebsten meine Seezunge und in dem anderen Lokal am liebsten meine Dorade. Oder in dem anderen Lokal, die haben halt eben ganz, ganz tolle Jahreszeit angepasst, Rouladen. Und dann hast du einen Italiener, wo man sagt, der hat die beste Pizza. Also das ist immer so ganz unterschiedlich. Ich glaube, da geht es nach dem Gusto, worauf man gerade Lust hat. Mhm. Und ich habe nur festgestellt, dass ich brauche so einmal die Woche was Asiatisches. Ich weiß nicht, meine Geschmacksknospen, die wollen dann irgendwie was anderes mal weg von Deutsch oder Italienisch oder international. Und dann suche ich auch tatsächlich im Ausland ein Asiate. Ich war jetzt vor 14 Tagen, hatte ich eine Show auf Zypern und dem Hotel war ein fantastischer Thai. Also der war sensationell, weil es auch so ganz frisch gekocht war. Also ich ist ja bei Asiaten, denkt man, welche Tüte haben sie jetzt aufgemacht? Und ist nicht so gut, alles mit Glutamat, mit dem Kram. Aber das war so frisch und so lecker. Ach, da läuft mir jetzt noch das Wasser im Mund zusammen.
Ja, ich liebe ja auch Curries. Curries in allen Formen mit frischem Gemüse und so, finde ich ganz, ganz großartig. Jemand, der so viel gereist ist wie du und beruflich ja auch sehr viel von der Welt gesehen hat. Du hast, glaube ich, sogar mal in Los Angeles gelebt. Ne? Warum wohnst du noch in Deutschland?
Weil ich so gerne Steuern zahle.
Ach komm.
Na, ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland und ich liebe hier mein Koblenz. Also ich glaube, gerade weil ich so viel gesehen habe und in der Welt unterwegs war und in Los Angeles auch gelebt habe. Deshalb weiß ich, wie toll es hier in Deutschland ist. Mhm. Das ist, glaube ich, der Umkehrschluss, wie man dorthin kommt. Weil wir leben schon in einem ganz tollen Land. Wir sind nur Weltmeister darin, alles mal kaputt und klein zu reden und uns permanent zu beschweren. Und wenn ich ja mitbekomme, wo ich überall bin, und sehe dort die Lebensumstände, können wir nur sagen, also ich bin froh, dass ich in Deutschland bin.
Ich glaube, da muss man auch das Land mal vom Staat trennen. Ne? Also der mal weg gewesen ist, wird sicherlich bestätigen, wie gut wir es hier haben. Conny, du warst ja auch viel unterwegs. Letztendlich, absolut. Ich wollte mal so eine Lanze brechen. Im Moment ist ja die Stimmung ziemlich düster dem Land entgegen, aber ich glaube, es ist eher dem Staat entgegen.
Ne? Ja, das, ich glaube, man braucht einfach mal auch ein bisschen positive Denke. Und ich finde auch, dass wir in einem großartigen Land leben. Und weißt du, auch wenn ich an Italien denke, La Dolce Vita, das ist eben auch nicht alles La Dolce Vita. Also ich habe da auch gerade gedreht in Süditalien. Da ist auch echt viel Armut. Und das, was wir hier so aufgebaut haben, ist schon klasse. Und wenn wir es mit ein bisschen besserer Laune mal unterstützen würden und mal ein bisschen auch mehr Lust auf Leben hätten und Lebensfreude, dann wäre schon einiges viel, viel leichter.
Ja, es ist so. Und aber das sprichst du genau an, Conny. Also diese Klischees, die wir von den anderen Ländern haben, auch mit oder bei Spanien ist es auch so, aber auch in Italien, da kommt auch nicht eine Michelle Hunziker mit einer Vespa um die Ecke und sagt, lass uns einen trinken gehen. Also das ist nur ein bisschen Fantasie, ne, die wir im Kopf haben.
Das ist aber eine schöne,
aber
finde ich.
Da, ja. Die Idee war gut, ja. Aber guck mal, das war so wieder typisch deutsch. Ich sag jetzt mal allgemein. Dann ist der Deutsche in Italien, kommt aus dem Urlaub und sagt, wir haben bis nachts um 1 Uhr auf der Piazza gesessen und wir haben ein Aperol getrunken und da gab es noch ein bisschen was zu essen. Es war so schönes Wetter. Ja, hier in Deutschland, wenn du da in der Stadt wohnst, um 10 Uhr wird die Polizei gerufen, weil es zu laut ist. Also das ist auch so typisch deutsch. Ja. Das ist so, wo man den Kopf schüttelt und sagt, ja, die Lebensfreude, die lässt sich nicht regulieren. Und da sind wir ziemlich Weltmeister drin im Regulieren.
Das stimmt. Wenn du da so on Tour bist, das ist ja nicht immer nur alles schön Wetter. Das ist ja auch sehr anstrengend, wenn man viel reist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung von früher. Wie sorgst du da für Entspannung? Also wie hältst du da deine Work-Life-Balance, wenn man es so nennen will?
Also ich bin sehr auf Effizienz gepolt. Und als Beispiel, wenn ich jetzt, ich weiß, in Amerika auf Tour im August, dann fliege ich schon ein paar Tage vorher hin, damit ich mich einfach auch vom Jetlag daran gewöhne. weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie am Tag vorher ankommen. Und als Beispiel, ich hatte meine erste Show in Chicago und das sind 7 Stunden Zeitunterschied. Und Showtime war um 21 Uhr, was aber dann letztendlich berechnet 4 Uhr deutsch morgens ist. Und die Stimmbänder mögen das nicht, 4 Uhr morgens zu singen. Das finden die doof, weil die sind eigentlich daran gewöhnt zu schlafen. Also der ganze Organismus ist dann nicht so. Und dann man versucht halt eben dann, es sich gut gehen zu lassen. Ich nehme jetzt eine Massage, wenn ich die Zeit habe. Das ist die eine Seite. Wenn ich in die andere Richtung der Welt fliege, also zum Beispiel war ich jetzt vor ein paar Wochen in Kasachstan, in Almaty. Da haben wir, ich meine, 4 Stunden Zeitunterschied nach vorn. Da komme ich, bin ich nachts um 12 im Hotel, das ist 8 Uhr deutsche Zeit. Dann geht man noch eben mit seinen Musikern was trinken und man schläft dann relativ lange und geht irgendwie mittags was essen und macht einen Soundcheck und macht abends seine Show. Dann bin ich aber nachts um 3 Uhr Ortszeit, sprich also 11 Uhr deutsche Zeit, sitze ich schon wieder im Flieger und lande morgens um 7 in Deutschland.
Meine Güte.
Das ist, ja, das aber da, man gewöhnt sich dran. Also ich bin jemand, der Gott sei Dank sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schnell regenerieren kann. Also ich brauche 2 Tage zu Hause und ich kann wieder die nächsten Shows machen und ich bin wieder voll im Punkt.
Du bist es wahrscheinlich auch gar nicht anders gewohnt und der Organismus ist von vor Frau sehr langer Zeit schon darauf eingestellt. Meine Frau
ist verheiratet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie recht hat, aber du sagst das Richtige, ich habe mein Leben darauf eingestellt.
Ja. Hast du irgendwie Rituale oder Angewohnheiten, die dir auf Tour helfen, da fokussiert zu bleiben, außer dass du das natürlich zeitlich alles sehr, sehr gut planst? Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag vorher Wellness oder vor der, weiß ich nicht, wie Matthias Reim vor der Show 2 Biere und am iPad daddeln oder sowas?
Das ist sehr lustig mit Matthias, ja, das hat ihm immer gesagt. Ich bin gar kein Ritualmensch. Ich finde das auch anstrengend, als Rituale zu haben. Weil ich weiß auch von Matthias, dass er irgendwann auf die Bühne gegangen ist und dass ich sagte, oh, hatte ich jetzt 2 Bier oder waren das 3? Da bin ich ja total aus dem Konzept. Also so weit darf man es nicht kommen lassen. Also in dem Moment, wo natürlich die Rituale zum Stress werden, ist ein Ritual auch nichts mehr. Deshalb sage ich mir von Anfang an, ich will gar kein Ritual, weil wenn ich dann mitten im Singen denke, oh, du hast ja vergessen, irgendwie, was weiß ich, 3 Knoten in deine Schnürsenkel zu machen, dann ist das irgendwie komisch.
Ja, Mensch, oder du vergisst wie Florian deine rote Unterhose oder was auch immer zu Hause, das ist ja dann auch ärgerlich.
Ja. Genau.
Apropos Florian, am 27. Dezember erscheint das neue Album nochmal, ne, zusammen mit Herrn Silbereisen. Du hast mit so vielen Genres schon experimentiert, ne? Du hast ja von Disco bis Schlager, Lounge, ich glaube Jazz hast du auch mal gemacht, ein Jazz-Album zum Beispiel. Gibt es da einen Stil, den du selber noch gerne mal erkunden möchtest oder sagst du, nö, ich habe mein Ding gefunden und so fahren wir jetzt weiter?
Also musikalisch gäbe es, wenn wirklich so ein richtig großes Orchesteralbum. Mhm. Also so, wow. Mhm. Ja, also ich spreche jetzt hier nicht von 15 Leuten oder von 20, ich spreche hier von 70 Leuten. Mhm. Alleine 45 Streicher, die sich dadurch die Oktaven fiedeln und sowas. das könnte ich mir mal vorstellen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit fast nicht mehr bezahlbar.
Ich wollte gerade sagen, wer finanziert sowas?
Ja, eben. Wer finanziert? Vielleicht gibt es irgendeinen Wahnsinnigen, der zu mir sagt, mach's doch selbst.
Genau.
Aber wie gesagt, das sind dann so musikalische Ecken. Aber ich habe tatsächlich viel gemacht, aber da, wo ich jetzt bin, fühle ich mich sehr wohl.
Wie ist es bei dir, Conny? Nochmal irgendwie eine Ecke der Kulinarik, die du noch gar nicht so beackert hast, wo du aber sagen würdest, Mensch, eigentlich interessant, müsste man sich mal dem Thema widmen, wenn man mehr Zeit hätte.
Also ich liebe ja auch die asiatische Küche und ganz besonders die japanische. Und da würde ich gerne nochmal so richtig eintauchen und vielleicht einfach auch ein paar Monate nach Japan gehen. Das würde ich super, super.
Also kein Sushi-Kurs in LA, wie es manche hochdekorierte Kollegen
das,
machen.
Das muss ich nicht. Aber das finde ich schon. Aber ich überhaupt die asiatische Küche finde ich großartig. Mhm. Das wäre wirklich sowas, wo ich vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich mal irgendwann mal weniger arbeite, sagen würde, so jetzt bin ich ein halbes Jahr mal weg.
Du gehst gerne in die Richtung Essen. Thomas, hast du die Art zu kochen auch drauf oder hast du sie dir mal angeeignet?
Was für jetzt?
Asiatisch?
Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also ich finde, die asiatische Küche, also wenn man sie richtig macht, man muss ein bisschen anders kochen als jetzt so international deutsch, sagen wir es mal. Mhm. Weil man braucht ganz andere Zutaten, auch mehrere Zutaten, auch natürlich Zutaten, die wir vom Geschmack nicht so drauf haben. Also wenn da eben nun Fischsoße und Austernsoße und hier kommt sowas und dann da bin ich immer ganz vorsichtig mit. Ja. Weil nämlich ein Ticken zu viel davon, du kannst das Ganze direkt in die Tonne kloppen. Ja. Das war's nämlich dann. Ja. Und ich bewundere immer dann die Menschen, die das schon so ganz so aus der Hüfte raus machen und genau wissen, wie viel sie da im Grunde zu würzen haben. Das ist schon toll. Ich bin da nicht unbeholfen, aber ich bin, wenn ich asiatisch koche, viel, viel vorsichtiger, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Tacos oder Nudeln oder irgendwie ein Steak oder sowas brate, weil das geht mir viel leichter voran.
Ja, wir sind da in der Tat nicht so vertraut mit dem Handling der Gewürze, ne?
Also ist wirklich so, ja. Ja. Ja, und ist auch mit dieser Leichtigkeit hin, also so ein richtig guter Fried Rice zum Beispiel.
Ja.
Das ist nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach, stimmt, aber ich mache immer noch mal wieder gerne Werbung für meinen Reiskocher, den ich mir neu zugelegt habe. Und ich wirklich, das war, Thomas, ich sag's dir, hast du einen Reiskocher?
Nein.
Ja, dann macht, also wirklich, ich habe den Reis bisher auch immer nur so in Töpfen und so weiter, aber ein Reiskocher ist wirklich nochmal ein life-changing Ding, ja. Mhm. Da wird der Reis halt immer gut. Und gerade Fried Reis, ne, durch die Warmhaltefunktion und so, es ist wirklich toll. Also mein Reis hat eine andere Dimension erreicht, seitdem ich einen Reiskocher habe. Das war jetzt der kleine.
Dann weiß ich ja, was meine Frau mir zu Weihnachten schenken muss.
So, haben wir doch wieder was.
Genau so.
Und da wir ja gerade so in diesem Wünsch-dir-was-Universum sind, hast du einen Duett-Partner, den du dir nochmal wünschst? Im Moment bist du ja mit Florian Silbereisen sehr schön eigentlich bedient, aber ich kann mir dich zum Beispiel auch, gerade weil du gesagt hast, großes Orchester wäre nochmal dein Traum, könnte ich mir auch gut im Duett mit einem gewissen Michael Bublé oder so vorstellen. Gibt's da jemanden?
Also Michael Bublé würde ich nicht ablehnen.
Dachte ich mir.
Ich meine für mich die Grande Dame des American Classic Entertainments ist definitiv Barbara Streisand.
Oh.
Und wenn eine es kann, dann ist sie das. Ja. Also ich war bei zwei Konzerten. Ich war einmal bei ihrem Konzert, das erste in Europa überhaupt, also Zentraleuropa, in Zürich, das ist viele Jahre her. Ich war auch dann in Köln und das ist einfach schon großes Kino. Und ich betone das immer, ich finde es deshalb gut, weil sie ein ganz tolles Entertaining macht. Nicht wie zum Teil andere riesengroße Weltstars, die sich 20 Mal umziehen und dann eben dann einen Videocontent haben und mit 40 Tänzern auf die Bühne kommen. Die Frau, die steht im Grunde knapp 2 Stunden auf der Bühne mit ihrem Orchester und fesselt das Publikum. Und nicht nur 3.000 Leute, sondern 13, 15, 16.000 Leute. Und das ist schon eine große Kunst.
Ich finde, die hat man gar nicht mehr so richtig auf dem Radar vor lauter Taylor Swifts und Celine Dions und was es da alles gegeben hat. Aber also ich hätte fast daran gezweifelt, dass die musikalisch noch aktiv ist. Aber offensichtlich ja.
Ja, sie macht jetzt nicht, also sie geht nicht mehr auf Tour, man darf nicht vergessen, glaube ich. Barbra Streisand ist mittlerweile 84. Mhm. Das schafft man dann auch nicht mehr. Also sie hatte, glaube ich, vor 7 oder 8 Jahren ihre letzte Tour und hat doch gesagt, das war's. Was ich absolut verstehen kann. Das ist wirklich anstrengend. So, Tour ist kein Wellnessurlaub. Das sage ich immer so ganz salopp. Weil es ist eben dieses jeden Tag eine andere Stadt. Okay, hat man mal einen Off-Day, aber diesen Off-Day, da liegt man auch, ehrlich gesagt, tot in der Ecke und will gar nicht reden, geschweige denn irgendwas singen, sondern einfach nur seine Ruhe haben, um am nächsten Tag wieder weiterzureisen. Das ist anstrengend und sie hat das glaube ich hinter sich. Sie macht das nicht mehr.
Du hast ja auch alle Bühnen der Welt schon gesehen. Wie war das eigentlich ganz am Anfang mit Modern Talking? Musstet ihr da auch so Ochsentouren durch irgendwelche Diskotheken und so weiter machen und Stadtfeste? Oder war das gleich die große Bühne?
Das haben wir nie gemacht.
Glück
Modern
gehabt.
Talking war ja auch, ja, sagen wir so, wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang haben wir so ein paar Diskotheken gemacht. Aber dann wurde der Erfolg doch so groß, dass wir auch die Zeit nicht mehr hatten, weil es war damals in den Verträgen von uns, dass Fernsehen immer Vorrang hat und dass halt eben ein Auftrittsvertrag unterschrieben war, gab es immer eine Klausel, in dem Moment, wo eine Fernsehshow kommt, muss dieser Termin verschoben werden. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir irgendwo in Norddeutschland, ich glaube, das Wort zu Modern Talking kam damals, ich glaube, 200 Leute, weil die Show schon zum vierten Mal verschoben war und keiner mehr glaubte, dass wir kommen. Da kam niemand mehr hin. Ja, und weil wir in Europa über den Fernsehen gemacht haben, konntest eigentlich die Uhr danach stellen, dann eben bei einem Engagement, da war irgendwo eine Sendung und dann muss das wieder verschoben werden. Und das hat damals nicht so viel Spaß gemacht, nur verschieben und nachholen und so weiter. Aber mit dem zweiten Mal Modern Talking sind wir auf Tour gegangen. Das stimmt.
Gibt's,
das war auch immer gesetzt.
Gibt es irgendwie ein Konzert oder irgendwas Besonderes live, was dir mal in Erinnerung geblieben ist? Eine tolle Stimmung wegen des Publikums oder Atmosphäre oder irgendwie ganz besondere Umstände, so was, woran du dich immer noch erinnerst?
Das war nach unserem Comeback, ja. Da hatten wir ein Open-Air-Festival in Budapest mit 250.000 Zuschauern.
Boah.
Wahnsinn, ne?
Und das Interessante daran ist, du siehst nur Köpfe. Du siehst nur Köpfe. Und du siehst, so weit du guckst, du siehst eigentlich da nur Masse Mensch.
Ja, unvorstellbar. Wie sieht bei dir denn eigentlich aktuell die Gewichtung aus zwischen Live und Studio? Also wie oft bist du im Studio? Wie viel bist du live unterwegs?
Ich in diesem Jahr ein extrem anstrengendes Jahr, weil ich halt eben mit Florian auch auf der XXL-Tour war, mit vielen Shows. Ich hatte eine USA-Tournee, ich hatte eine Frankreich-Tournee. Und ja, also wenn ich jetzt zusammenzähle, sind es so knapp über 80 Shows in diesem Jahr. Und das ist wirklich viel.
Ja.
Und auch da kommt ja noch Fernsehen dazu. Und im Studio, mein großer Vorteil ist, dass ich im Studio, dass Christian Geller, mein Produzent, 20 Minuten von mir entfernt wohnt.
Ja,
ich kann da ganz schnell hinfahren und irgendetwas aufnehmen. Oder wenn er sagt, ich habe gerade eine Lücke, hast du Lust, hast du Zeit, bist du bei Stimme, dann fahre ich halt eben da vorbei und nehme einen neuen Song auf. Und ich habe mir jetzt insoweit einen Traum erfüllt, das kommt jetzt ganz neu im nächsten Jahr, es ist ja 40 Jahre Modern Talking. Und durch meine weltweiten Reisen, und weil ich mein Programm immer wieder anpasse, also ich habe immer wieder die neuen Sounds, ein Your Heart, Your Soul klingt heute ganz anders als noch vielleicht vor 4 oder vor 6 Jahren, bin ich wirklich hingegangen, dass ich alle unsere 80er-Jahre-Alben, die 6, komplett neu aufgenommen habe und die jetzt im Grunde ab März veröffentlicht werden, im Jubiläumsjahr. Also es kommen alle paar Wochen, kommt halt eben ein neues Album bis Ende des Jahres, der 6, veröffentlicht sind und es ist alles komplett neu eingesungen, es ist neu produziert, aber wir haben den modernen Sound genommen, aber die ikonischen Sounds der 80er reproduziert, aber trotzdem, du fühlst dich in die 80er wieder zurückgebeamt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie die Fans darauf reagieren.
Ja, bin ich auch. Das heißt, deine Stimme hat sich gar nicht irgendwie groß verändert oder würdest du sagen, doch?
Ja, nein, im Grunde, die Tonhöhen, die kriege ich interessanterweise noch. Aber sie ist weicher geworden. Sie ist erfahrener geworden.
Ja.
Das hört man raus. Das ist nicht mehr die jugendliche Stimme eines 21-Jährigen, sondern die Stimme eines Menschen, der 40 Jahre älter ist. Und das ist immer noch von der Höhe gleich. Aber es klingt wärmer als noch vor 40 Jahren.
Ist das bei dir eigentlich auch so, Conny, dass du ein Gericht, jetzt mal abgesehen davon, dass du es vielleicht irgendwie an den Zeitgeist oder so an die Bedürfnisse deiner Kunden anpasst, dass du ein Gericht anders kochst heute, wo du vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre älter bist als früher, oder verändert sich sowas nicht?
Doch, also es verändert sich immer, weil man eben nicht nur dem Zeitgeist entsprechend sich anpasst und da überdenkt, verbessert und auch die Erfahrung. Man merkt irgendwie bei manchen Dingen, oh, weißt du was, warum habe ich das so viele Jahre eigentlich so gemacht? Das Ergebnis wird besser, wenn ich so mache. Und diese kleinen, und das sind manchmal nur ganz kleine Handgriffe, bedeuten viel. Mhm. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die Erfahrung doch im Studio dann bei solchen Sessions von dir, Thomas, sicherlich auch eine Stellschraube ist und etwas, was vielleicht die aktuelle Version eines Liedes dann doch verändert.
Ja, wir müssen an uns arbeiten. Also man muss mit dem Zeitgeist gehen. Aber ich glaube, die Kunst liegt darin, wie erkläre ich das? Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auf die Conny-Welt zu adaptieren. Eine Nudel bleibt eine Nudel. Aber wir kochen heute etwas anders als noch vor 40 Jahren. Ja. Und ich glaube, wir haben auch mehr Möglichkeiten als vor 40 Jahren. Weil, also ich kann mich noch daran erinnern, das Supermarktsortiment war vor 40 Jahren ein weitaus kleineres als das, was wir heute als selbstverständlich sehen. Mhm. Alleine wenn wir in die Gemüseabteilung gehen, es ist ja alles das ganze Jahr über da. Also ich kann ja auf alles zugreifen. Und bei der Musik ist es auch so ähnlich. Ich kann halt eben Zeitgeist-Sounds in Produktionen reinbringen und kann aber trotzdem eine Stimmung aus der damaligen Zeit immer noch mitnehmen. Also die Technik lässt einem da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, in der Tat.
Was macht für dich denn eigentlich eine richtig gute Studio-Session aus? Also wann gehst du bei Christian Gellert aus dem Studio und sagst dir, Mensch, heute war ein richtig guter Tag?
Ich gehe eigentlich immer. Also ich, ja, wie gesagt, der Song ist ja nicht fertig, wenn ich ihn gesungen habe. Ich singe ja meistens halt eben auf Vorproduktion. Mhm. Und die restliche Produktion wird ja drumherum gestrickt. Da ist ja nun noch kein Chor, also keine Backings, ist ja noch nichts drauf. Und ein guter Tag ist immer dann, wenn ich gut bei Stimme war. Mhm. Das ist auch nicht immer. Das ist in der Tat so, dass es manche Songs gibt, wo ich sage, die Tonhöhen, die schaffe ich heute nicht. Da komme ich einfach nächste Woche nochmal wieder. Und dann läuft das. Ansonsten bin ich auch jemand, der ziemlich schnell singt. Mhm. Also wenn wir eine Session machen, wir hatten jetzt gerade letzte Woche noch eine Session, ich bin meistens so gegen 14 Uhr im Studio und um 16:10 Uhr fahre ich dann wieder nach Hause, habe aber in der Zeit 4 Songs eingesungen.
Krass, so schnell geht das bei euch?
Das geht bei mir schnell, ja. Mhm. Das geht ziemlich schnell. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
Ja, wahrscheinlich.
Das war ja damals immer, wo Dieter Bohlen immer so total sauer war. Ich habe ein Modern Talking Album mal an einen Tag eingesungen. Ich bin ja morgens nach Hamburg geflogen, war dann im Studio und habe abends die letzte Maschine zurückgenommen, das ganze Album war im Kasten und er konnte jetzt mal anfangen, mit Luis Rodriguez zu produzieren die nächsten Wochen.
Ja, das ist halt immer...
Aber ich kann ja nichts dafür.
Das ist die Arbeit der Produzenten, die ist dann halt oft sehr, sehr einsam und sehr langwierig, gell? Ja.
Vorsicht bei der Berufswahl.
Ganz genau, ganz genau. Wie hat sich denn Studioarbeit im Vergleich zu den Anfangsjahren oder zu den 80ern irgendwie verändert? Ich meine, klar, die Technik ist natürlich gigantisch und benötigt wahrscheinlich nur noch ein Achtel des Raumes wie früher, ne? Also, oder habt ihr immer noch große Mischpulte und alles?
Ja, das geht auch alles mit kleineren Mischpulten. Aber wenn gerade jemand wie Christian Geller wirklich die Hälfte seines Lebens im Studio verbringt, dann braucht man auch für sich Größe und Weite. Und man will nicht in einem, 10 Quadratmeter Räumchen sitzen. Das trägt ja zur Kreativität bei, dass man Größe hat und dass es toll ist, wenn man halt eben Platz hat. Und es ist dann im Grunde, verändert hat sich natürlich jetzt alles durch die Technik. Durch die Technik die es viel schneller macht. Man kann eben auch halt eben Instrumente anders reproduzieren. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass es einfach schneller geht als früher. Man muss halt eben auch nicht alles nochmal neu einsingen. Das heißt, wenn Backing-Chöre sind, die werden dann geschnitten und dann halt eben in den nächsten Chorus wieder reingesetzt. Man muss das nicht doppelt und dreifach singen. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, beeinflusst genau das Hörempfinden des Publikums so stark, dass das Ohr sich an diese Perfektion gewöhnt hat. Mhm. Und wenn wir alle mal zurückgehen, hören wir heute noch im Radio, wenn wir zum Teil Songs aus den Endzigern oder Anfang 70er Jahre hören, sind ja gruselig. Da stimmt auch nicht jeder Ton. Mhm. Da ist auch die Backing Vocals, die quietschen da auch irgendwas Verkehrtes. Das wäre heute alles nicht mehr denkbar. Man erwartet ja heute, wenn man als Künstler ein Demo bekommt, dass das tausendmal besser klingt als das, was ich in den 70ern, was ein Künstler in den 70ern als Single auf den Markt gebracht hat.
Ja.
Und da hat sich die Hörgewohnheiten haben sich extremst daran angepasst. Und es wird dann noch immer schwieriger, weil plötzlich hat der Konsument diese Perfektion von Musik und auf der Bühne wird es dann wiederum schwierig, weil man das dann nie so reproduzieren kann. Also wir haben uns im Grunde durch unsere Hörgewohnheiten unseren Markt selbst versaut.
Ja. Hast du schon mal gehabt, dass so ein Song im Studio total großartig funktioniert hat und live dann so gar nicht?
Ja, das gibt es. Das gibt es, weil es sind im Studio, wir sind ja momentan wieder ein bisschen weg von, wir hatten mal eine Phase, wo die Songs sehr, sehr schnell waren. Also in dem Genre, was ich mache, Pop. Wir gehen jetzt wieder so ein bisschen auf weniger. Also wenn du Songs hast mit 128 Beats per Minute, die halt eben sehr, sehr schnell sind, und dann wird ja im Studio, weil es ja gut klingen muss, wird ja Satz für Satz oder Sinneinheit für Sinneinheit aufgenommen.
Ja.
Was dabei oft verloren geht, wenn ich den Song auf der Bühne mache oder singe, hätte ich schon gerne ein bisschen Zeit zum Atmen, ja? Weil wenn ich keine Luft nehme, werde ich ohnmächtig. Also deshalb, man konnte ihn gar nicht auf der Bühne singen. So schnell war der, weil ich so schnell Luft kannst du gar nicht nehmen, weil das so geschnitten war.
Ja.
Das klang zwar in der Studioproduktion fantastisch, aber es war nicht reproduzierbar auf der Bühne.
Ja, das glaube ich. Conny, wie ist es bei dir? Also hat sich die Einrichtung einer Küche im Großen und Ganzen seit deiner Lehrjahre bis heute sehr verändert oder sind es im Grunde genommen immer noch die klassischen Gadgets, mit denen du zu tun hast? Oder wenn sich was verändert hat, was?
Also ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, sind übrigens auch schon über 30, wenn ich mich an meine Ausbildung erinnere. Und die Basics, also wirklich der Herd, das Herzstück einer Küche und ein Ofen sind bis heute so geblieben. Natürlich haben wir heute Induktion. Ich hatte ja meinen wunderschönen Glühplattenherd, so wie er auch bei Ratatouille stand. Du kannst auf dem noch genauso grandios kochen wie auf einem modernen Induktionsherd. Aber ich glaube, diese ganzen Kleingeräte, die zum Beispiel wie der Thermomix, die dazugekommen sind, die haben natürlich schon viel verändert. Weil wir aber auch viel mehr an den Texturen gearbeitet haben. Also wenn man heute ein Gericht sieht, wie das oft auch dekonstruiert wird und plötzlich der Geschmack fast identisch ist, aber die Explosionen, die durch diese Texturen stattfinden, was ganz anderes sind, das kann ich natürlich auch nur mit einer solchen Technik hinbekommen. Und da haben wir wieder eine gewisse Parallele.
Das stimmt. Was ist dir denn wichtiger, Thomas? Perfektion im Studio oder Authentizität beim Live-Auftritt?
Ich bin mehr der Live-Mensch. Mhm. Ich bin mehr, weil Studio ist ja im Grunde, du hast ja das Feedback nicht. Also du, wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du Feedback vor den Menschen. Und das gibt's unheimlich viel. Du hast natürlich in einem Bruchteil von Momenten siehst du ja, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, ob das ankommt, ob die Menschen dich beobachten. Ich stehe ja im Studio mehr oder weniger alleine in meinem Aufnahmeraum und muss mich in meine Musikwelt, in die Interpretation reindenken und muss dem Song die Geschichte, die dort erzählt wird, oder manchmal auch keine Geschichte, ich muss dem Song ja Leben einhauchen. Und dann ist das rum. So, und dann höre ich den Titel meistens 2-3 Wochen später. Und dann war's das. Aber die für mich die größere Herausforderung ist, diesen Song dann auch dem Publikum zu präsentieren und dort dem Song Leben zu geben. Und dann weiß man auch, ob ein Song funktioniert oder nicht.
Also quasi das Gericht an den Gast zu bringen, macht dir mehr Spaß als sag ich mal, der kreative Prozess in der Küche, um jetzt auch mal in Conny-Sprache zu sprechen?
Ja, aber das ist doch, ich weiß nicht, wie es jetzt bei den Profiköchen ist, bei dir, Conny. Das zu kochen macht Spaß, aber ein Feedback zu bekommen, dass ein Kunde sagt, das war so lecker, das löst doch was anderes aus als am Herd ist es deine Professionalität und im Studio ist meine Professionalität. Aber wir Menschen leben doch davon, von Anerkennung und geliebt zu werden, dass wir das toll machen.
Absolut, ja, wir leben vom Applaus. Ja. Und das ist deswegen, ist vielleicht auch mit ein Erfolgsrezept meiner langjährigen Selbstständigkeit mit Restaurant, dass ich immer so viel Freude daran hatte, meinen Gästen zu erzählen, dass ich heute zum Beispiel diesen grandiosen 10 Kilo Königsteinbutt bekommen habe und wie wir den zubereiten und dann natürlich auch mir das Lob abzuholen und den Applaus. Und das motiviert dich auch jeden Tag wieder neu, weil ich meine, wir haben ja, das ist ja alles sehr ähnlich. Du gehst spät ins Bett, du hast lange gekocht, du hast auch immer diese stressigen Zeiten wie ein Auftritt, weil du funktionieren musst, diese 3 Stunden lang, wenn der erste Gast um 18 Uhr sein Menü Showtime bestellt und der letzte um 21 Uhr. Und dann gehst du mit dieser Motivation ins Bett und freust dich wirklich am nächsten Tag wieder, dass du nochmal so einen schönen Fisch bekommen hast, ja, um dann nochmal sich diesen Applaus abzuholen. Ja,
ja, definitiv.
So. Das sind ist ja, identisch eigentlich, ne?
Ja, ja, total. Das sind ja deine Konzerte, Thomas, sind ja wirklich große, große Produktionen. Was ist da, würdest du sagen, das Wichtigste, damit alles wie geplant läuft?
Das ist die Übung, das Eingespieltsein mit der Band. Und eine Show ist dann gut, wenn Punkt 1 die Menschen sich gut unterhalten fühlten und wenn die Zeit im Flug vergangen ist und wenn es für das Publikum ganz leicht aussah. Mhm. Das ist wichtig. Es darf nicht, wenn ich auf der Bühne stehe, ist bei jedem Künstler, es darf nie nach Arbeit aussehen. Auch da wieder eine Parallele zum Kochen. Es darf nicht nach Arbeit aussehen, sondern es muss der Köchin dem Koch so aus der Hand fallen. Das ist das Talent. Ach, dann hier, das wird gewürzt und wird abgeschmeckt und wopp. Und sofort gehen die Geschmacksknospen los. So ist es auf der Bühne, dass man auf der Bühne steht und die Menschen bei dem letzten Song, bei der letzten Zugabe sagen, wie das können doch jetzt 110 Minuten gewesen sein. Wo ist die Zeit denn? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch immer am Arbeiten. Und dass das so aussieht, ist nicht nur mein Verdienst, sondern auch Verdienst von der Band, die sich natürlich auch mit Lebensfreude auf der Bühne ausdrücken. Und wir sind natürlich auch eingespielt. Und das ist natürlich mein Wording. Das heißt also, meine Übergänge, die ich mache, dass ich Menschen mit in Lieder, die sie jetzt nicht so kennen, einbeziehe. Und ich glaube, das ist wichtig. Dann leben die Menschen auch dafür.
Das heißt, Proben ist ja natürlich dann wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Teil dieser ganzen Produktion. Wie ist das Verhältnis da?
Ja, aber guck mal, also wenn ich verändere alle 2 Jahre mein Programm. Und dann werden immer so ein paar Tage Probe angesetzt. Und das sind dann die Proben. Aber ob das Programm funktioniert, weiß man dann erst nach der 5., 6., 7. Live-Show danach. Und dann wird es doch nochmal angepasst. Mhm. Weil das Buch, dazu schreibe ich ja. Und manchmal ist es so, dass die Songs zwar ankommen, aber der Zeitpunkt der falsche ist. Mhm. Also im Programm. Dass man es anders setzen muss. Man hatte zwar im Kopf eine theoretisch, wo man sagt, okay, ich möchte hier einen Spannungsbogen hinbekommen, aber der Spannungsbogen wird vom Publikum nicht getragen. Also muss ich das dann anpassen. Und man kann sagen, so ab der 7., 8. Show läuft, dann ist man mehr oder weniger auch eingespielt und dann gibt es so nur noch einen Soundcheck. Dann wird nicht mehr geprobt. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wenn ich halt eben 80 Shows im Jahr habe, da kannst du mich nachts um 3 Uhr wecken und sagen, du hast in 2 Stunden Show und da brauche ich nicht mehr proben und die Band auch nicht mehr. Ja. Das machen die im Schlaf.
Nun gibt es aber sicherlich trotzdem Tage, wo einfach, sag ich mal, der Körper sagt, heute ist halt, oder die Stimme einfach sagt, heute ist nicht so ganz mein Tag. Ich meine, solche Tage kennen wir alle. Ich beim Moderieren, Conny beim Kochen. Wie rettest du?
Ich muss auch gerade mal husten, Entschuldigung.
Ja, das ist kein Problem. Wie rettest du dich da drüber?
Ja, es kommt tatsächlich vor, dass es so ist, wenn ich zu einer Show fahre oder halt eben Claudia mich fragt, und hast du Bock oder sowas, dass ich echt sage, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wäre jetzt lieber hier. Ich würde jetzt lieber nicht fliegen oder würde lieber nicht fahren. Aber es ist interessant, die Lust kommt ja dann auf der Bühne. Mhm. Weil da kommt wieder die Magie des Publikums und man sagt ja nicht umsonst, das Publikum trägt den Künstler. Und wenn man dann halt eben sehr viel Zustimmung bekommt und sehr viel Applaus, dann ist man plötzlich wieder so eingebettet. Und dann will man das auch zurückgeben. Das ist im Grunde wie so eigentlich so ein Perpetuum mobile. Das heißt also, die Energie vom Publikum geht zum Künstler und der Künstler geht wieder zurück, damit das Publikum wieder geben kann. Das noch nie erlebt, also so gut wie noch nie erlebt, dass ich mal schlecht gelaunt von der Bühne kam. Mhm. Wenn waren irgendwie technische Probleme, die nichts mit dem Publikum zu tun hatten. Aber ich bin noch nie schlecht gelaunt aus dem Konzert raus.
Ist das bei dir auch so, dass, wenn du keinen Bock hast, Bock beim Kochen kommt?
Immer.
Echt? Ja.
Also das vor allen Dingen bei Kochkursen.
Ja.
Oh, dann denke ich so, weil wir machen ja immer 2 Tage hintereinander Masterclass, weil die ja Gott sei Dank auch so toll gebucht werden. Und dann denke ich so, oh, echt keinen Bock auf Kochkurs heute. Und dann merke ich schon, wenn ich reinkomme, wie sehr sich diese paar Menschen, das ist ja nicht so groß wie bei Thomas, freuen, dass sie heute bei mir sein dürfen. Und dann kippt das Ding sofort und ich habe auch gute Laune und ich habe riesig viel Spaß, ganz viele Geschichten rund um diese verschiedenen grandiosen Lebensmittel zu erzählen und mit denen gemeinsam zu kochen. Und dann ist auch alles sofort weg von Lustlosigkeit.
Ja, das glaube ich. Da kriegt man einfach wahnsinnig viel zurück. Ich finde es trotzdem bei euch beiden natürlich, ist es eine wahnsinnige Leistung, sowohl von der Konzentration als auch von der Kondition. Gerade auch, wenn man auf so ein Organ dann wie die Stimme angewiesen ist. Thomas, kannst du dich noch an dein längstes Konzert erinnern und wie du es durchgestanden hast?
Naja, meine Konzerte haben meistens immer so eine Länge von 100 bis 110 Minuten. Es gab aber, glaube ich, schon mal ein Konzert, das war 2,5 Stunden.
Wow. Weil sie dich nicht von der Bühne gelassen haben oder weil der Veranstalter gesagt hat, die Zeit muss voll werden?
nee, das war, ich fühlte mich so getragen. Und wenn ich bei Plauderlaune bin, dann erzähle ich auch immer so Geschichten so hinter den Kulissen. Und die zum Teil sehr, sehr lustig sind, wenn ich sie erzähle. Und weil die Menschen, das sieht das ja auch.
Klar.
Aber ich bin dann nicht, ich gehe dann beseelt von der Bühne. Ich bin dann zwar total müde, aber für einen Drink an der Bar reicht's immer noch.
Und weißt du, das ist das Schöne, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. Wir sind nämlich auch sehr, sehr beseelt jetzt von den ganzen Internas und Backstage-Stories, die du bei uns heute wieder gelassen hast bei Iswas Hase. Uns hat's riesig viel Spaß gemacht. Wir haben auch schon fast wieder die Stunde voll gequatscht. Großartig.
Wunderbar, mit euch immer. Es macht so einen Spaß. Und nochmal, ich fühle mich sehr geehrt, zur 100. Folge dabei sein dabei gewesen zu sein. Ich hoffe natürlich, dass wir uns live und in Nortur ganz im Bälde sehen. Wünsche euch jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit.
Das wünschen wir dir auch.
Genau.
Vielen, vielen Dank. Toll, dass du da warst.
Danke, vielen Dank.
Hab eine schöne Weihnachtszeit.
Eine Ehre. Danke.
Und wir merken uns, 27. Dezember kommt das Album, habe ich richtig gesagt, oder? Ja, dann.
Also, liebe Grüße und nochmal tausend Dank. Danke.
Alles Gute.
Alles Gute, lieber Thomas.
Ciao, Thomas.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.